Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa.
Moin Moin,
sei Niklas. Gegrüßt.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne, wie immer. In der Woche nach dem Pflichtspielauftakt der KSV in Braunschweig am vergangenen Sonntag ein 1:0 Erfolg durch ein Tor von Berti Fridtjonsson in der Nachspielzeit. 90. plus 2, glaube ich, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Dann doch noch die 3 Punkte eingetütet. Danach sah es lange nicht aus.
Ja, unterm Strich stehen sie eben, die 3 Punkte. Und noch besser wäre es gewesen in der 90. plus 5 oder meinetwegen auch in der 90. plus 7. Wichtig sind die 3 Punkte nach diesem Spiel, das muss man ganz klar sagen. Zum Aufstand, zum Auftakt eine neu formierte Mannschaft. Einige haben das erste Mal zweite Liga gespielt. Das war grundsätzlich schon mal so in Ordnung.
Ja, das stimmt. 3 Punkte ist das Wichtigste, ne?
Ja.
Alles, was zählt.
Richtig.
Sozusagen, ja.
Ja, also das war natürlich, ist natürlich klar, dass die gelb-rote Karte da für den Braunschweiger Innenverteidiger in der 51. Minute, glaube ich, ist das passiert. Das hat Holstein natürlich gehörig in die Karten gespielt. Und wenn man kurz einen Abriss nochmal machen soll, 15, 20 Anfangsminuten waren nicht gut. Hat der Trainer hinterher auch gesagt, musste sich der ein oder andere möglicherweise erstmal an das raue Klima der zweiten Liga gewöhnen. Danach lief es dann besser und ab der gelb-roten Karte totale Spieldominanz und die Braunschweiger haben sich hinten eingeigelt in Unterzahl, also so eingeigelt, wie ich es aber auch lange nicht gesehen habe, wenn eine Mannschaft in Unterzahl ist. Und aber da hatten wir schon in der Vorwoche drüber referiert, dass das natürlich auch ein Muster beim Trainer Hertel ist, der ohnehin eher dazu neigt, etwas Beton anzumischen. Und diesmal hat er dann richtig den Mörtel geschwungen da. Also das war schon krass. Und Holstein hat natürlich nachher 70 oder 72% Ballbesitz, aber das sah natürlich nicht besonders einfallsreich aus, über weite Strecken. Ne? Nee, den Ball da wie beim Handball vom Strafraum, der hin und her von links nach rechts durchzuspielen, ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, aber es fehlt ein paar Schärfe und Tempo und vor allem Einfallsreichtum, Kreativität, Esprit, vielleicht mal ein Doppelpass, irgendwas Überraschendes. Tiefe ist natürlich, wenn eine Mannschaft so tief steht, kaum noch vorhanden. Trotzdem kann man natürlich die wenigen Situationen vielleicht besser erkennen und nutzen. Aber wie gesagt, am Ende eine Flanke von Holtby, ein Machino-Kopfballvorlage, der stand ja schön hoch in der Luft da, und dann ein Kopfnicker, ohne groß zu springen, von Fridtjonsson, der aber dann auch zeigt als Joker, weshalb er möglicherweise noch wichtig werden kann in dieser Saison für Holstein, weil wenn es dann, sagen wir, über Kombinationsfluss oder aus dem Spiel heraus so nicht funktioniert, dann brauchst du möglicherweise auch mal eine Brechstange, und da ist er mit seinen 1,95 oder wie groß er ist. Unser Isländer ist dann natürlich genau am richtigen Platz gewesen und hat die 3 Punkte eingetütet, ne? Also alles gut.
Schöne Bogenlampe, ne? Also auch schön hinten reingesetzt.
Genau, das Ding. Genau. Die Vorlage von Shuto Machino kam ja nicht gerade mit großer Fahrt an, also musste er den schon, das hat er gut gemacht. Und was für mich aber die wichtigste Erkenntnis ist von diesem Spiel ist, da stand hinten die Null.
Mhm.
Das war in der vergangenen Saison genau 5-mal der Fall und jetzt gleich im ersten Spiel. Nun kann man sagen, Braunschweig wird mutmaßlich ja nicht die Torfabrik der Liga in dieser Saison stellen. Das ist immer am ersten Spieltag ein bisschen fragwürdig, solche Prognosen aufzustellen, aber ich mutmaße das jetzt mal angesichts der nicht so üppig vorhandenen Braunschweiger Offensivpower. Aber du musst trotzdem hochkonzentriert bleiben und auch in Überzahl. Wie oft ist es Mannschaften passiert, dass die dann wild nach vorne gestürmt sind und sich dann noch am besten nur ein, zwei Konter in Überzahl haben eingefangen haben und am Ende mit langen Gesichtern da standen, weil sie es gar nicht begreifen konnten. Das hat Holstein gut gemacht. Die Konterabsicherung war jederzeit vorhanden. Und es gibt ja diesen Running Gag ist es nicht, sondern so ein Stehsatz, der aber auch wahrscheinlich nur in 50 Jahren oder in 100 Jahren zutrifft und vor 100 Jahren auch schon zugetroffen hat. Für Siege gibt es keinen Ersatz, ne? Und wenn du jetzt so ein Ding gewinnst, wie auch immer, von der Qualität her, das gibt jedem Spieler nochmal wieder einen neuen Schub, ein neues Selbstvertrauen. Ich sag mal, 3 Siege in den nächsten 5 Spielen und dann so eine Partie gegen Braunschweig, dann hätten sie wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit zerlegt. Mit Selbstvertrauen, Mut, vielleicht auch mal einen Schuss abzufeuern irgendwo. Also deshalb, diese Null, die hinten stehende Null, das war für mich neben den 3 Punkten die wichtigste Erkenntnis.
Sie haben sich ja auch 91 Minuten an unsere Vorgabe gehalten, muss man dazu sagen.
Ja.
Ganz klar aufs 0-0 gespielt, ja. In allen Facetten, die man da ausprägen kann.
Ja, ja.
Und dann haben sie gesagt, nee, komm Jungs, jetzt machen wir es dann doch.
Zur Erinnerung, ne, dass die beiden 0-0 waren natürlich die Nullnummern aus 2017 Dezember und zu Beginn der Saison 2021, wir erinnern uns, 2017 Holstein damit Herbstmeister geworden mit diesem 0-0 und 2021 am zweiten Spieltag, glaube ich, war es der Anfang einer Fabelsaison mit Platz 3 und Einzug ins DFB-Pokal. Aber ich bin jetzt ganz froh, dass sie sich nicht daran gehalten haben, weil es kann auch sein, dass dieser Sieg irgendwann in die Kategorie Pflichtsieg eingeordnet werden muss.
Wahrscheinlich,
ne?
Wahrscheinlich schon. Und ansonsten finde ich, es ist irgendwie auch ein klassischer Auftakt. Ne? Also wir haben ja auch viel gesprochen vorher, du weißt ja aber trotzdem nicht so recht, wo du stehst, auch wenn die Vorbereitung gut gelaufen ist und man ein gutes Gefühl hat, dass die Neuen schon ganz gut integriert sind. Das finde ich, hat man auch gesehen auf dem Platz. Also es war jetzt nicht alles Gold, aber es war jetzt nicht so, dass es da irgendwie Abstimmungsschwierigkeiten gegeben hat, die sehr offenkundig gewesen wären. Also das scheint wirklich ganz gut funktioniert zu haben. Und dass da noch nicht alles richtig läuft am ersten Spieltag dann, wenn man eben in dieser Wettbewerbssituation dann auch nochmal ganz anders gefordert ist als in den Testspielen, ist glaube ich auch klar. Ich hatte das Gefühl, dass sie in der Anfangszeit so ein bisschen überrascht waren, tatsächlich auch von Braunschweig. Nach der roten Karte haben sie Beton angerührt, aber in den ersten 20 Minuten waren sie doch auch schon aktiv, ne?
Ja, da waren etwas überraschend offensiv, sagen wir mal so, aber da waren jetzt über 20.000 Leute im Stadion, erstes Heimspiel, du kannst natürlich dich nicht gleich von vornherein hinten reinstellen. Da gab es dann die ein oder andere Halbchance noch für Braunschweig sogar in der Phase und da merkte man auch, dass es dann unter Wettkampfbedingungen die Abstimmung eben noch nicht ganz so prickelnd war. Das ergab sich dann wirklich im Laufe der Zeit, was auch eine sehr positive Erkenntnis ist, dass man innerhalb eines Spiels auch dazulernen kann. Zum Beispiel beim vermeintlichen 0-1 in der dritten Minute schon durch Kaufmann, was dann wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben worden ist, das Tor, da sah es nicht gut aus zwischen unseren beiden Dortmunder Youngstern, Colin Kleine-Bekel und Tom Rothe, da ist er dazwischen gespritzt. Das sind Lehrmomente oder Lernmomente. Und daraus haben sie gelernt. Und da muss man sich mal überlegen, da steht jetzt, egal ob Dreier oder Vierer oder Fünferkette, in welcher Formation sie sich dann noch aufgebaut haben, die Kieler, da steht mit Jonas Sterner ein 21er auf rechts. Dann kommt Karl Johansson, 29, als Vater der Kompanie sozusagen. Patrick Eras ist eingerückt, auch Ende 20. Und dann kommen wieder auf der linken Seite Colin Kleine-Bekel, wie gesagt, eben 20 und Tom Rothe 18. Mhm. Ey, da geht einem doch das Herz auf, wenn man an die Perspektive denkt und was welcher Frische diese jungen Leute da rangegangen sind. Und wenn du dann, sag ich mal, einen Marco Kommender noch dahinter hast oder sowas, wenn das wird ja auch mal irgendwie bei dem einen oder anderen mal wieder ein Wellental geben, dann hast du den noch als Backup, das ist jetzt nicht so schlecht. Das hat mir gut gefallen. Davor noch unseren Serben da, Marko Ivicic, 21, auch jetzt ja noch nicht, sag ich mal, ein Alter, wo man von Routinier sprechen kann. Und also das hat mir gut gefallen.
Das stimmt. Vorne im Angriff, Wir haben ihn schon kurz gestreift sozusagen, Shuto Machino.
Ja, auch schön zu sehen.
Machte einen guten Eindruck, ne?
Ja, am Anfang hatte ich den Eindruck, als wenn er in den ersten, sagen wir mal, 30, 40 Minuten, wenn das die japanische Spielweise gewesen ist, dann ist in Japan, kommt dann Fußball einigermaßen Hockey nahe, Profifußball, da war es jetzt nicht so mit Zweikämpfe und Zweikämpfen und so weiter und so weiter. Aber auch da schön zu erkennen, wie sich ein Spieler dann an die Situation herantasten kann. Ne? Und ich fand, der wurde nachher von Minute zu Minute sicherer, hat Bälle behauptet. Dann hat er in der Anfang der zweiten Halbzeit einen schönen Schlenzpass von Rothe in die Tiefe, einer der wenigen Pässe, die in die Tiefe, die auch reingekommen sind, direkt abgezogen, es hätte ein Tor verdient gehabt, alles richtig gemacht, fehlte halt ein paar Zentimeter und das hat ihm auch nochmal Auftritt gegeben, dann diese Torvorlage, wenn man sie als solche dann wirklich bewerten soll, und wie gesagt, Bälle festgemacht, auch mal einen ausgetrickst und so weiter.
Wenig später nach dem Tor ja sogar noch selbst eingenetzt.
Ja, genau.
Abseitsposition,
genau.
Dann war er relativ deutlich abseits, aber.
Wie hat man auch gesehen, da vor dem Tor scheint er eiskalt zu sein irgendwo,
genau,
ne?
Sah auch gut aus.
Also, das sind alles positive Signale, die dann, jetzt kannst du auch oberkritisch sein und sagen, wieso bringen die da Braunschweig nicht mehr ins Wackeln und warum kreieren die nicht mehr Torschancen? Alles richtig, ne? Bin voll bei dir. Erster Spieltag, neue Mannschaft.
Ja.
Ich weiß nicht, wie gut wir alle miteinander funktionieren im Wettkampf. Und man zieht sich da gegenseitig aus dem Sumpf. Wenn ich mal ein Unentschieden wäre, ja fast der Sumpf gewesen, wenn angesichts der Überlegenheit, der optischen Überlegenheit, nein, dann macht man doch das Tor und alle fahren mit breiter Brust nach Hause und sagen, Mensch, ich glaube, wir kriegen das hin.
Ja. Ich finde auch, es sind wirklich viele kleine positive Sachen, ich finde zum Beispiel auch Philipp Sander scheint durchs Kapitänsamt irgendwie nochmal ein Stück Souveränität gewonnen zu haben, war jetzt auch kein Überspiel, aber war völlig solide, unaufgeregt, ruhig, alles gut, sind so viele kleine positive Sachen, die in der Gesamtschau noch nicht so sich komplett aufsummieren in ihrer ganzen Positivität sozusagen, aber die doch Mut und Hoffnung machen für die kommenden Aufgaben und dass der Kollege Matuschka mit Platz 15 vielleicht ein bisschen daneben liegt.
Das wird sich alles zeigen. Also da besteht gar kein Zweifel, dass dann noch viel Arbeit ansteht und viele Sachen, die sich dann an Automatismen, Laufwege und so weiter einschleifen werden in den kommenden Wochen, dass da die Qualität gerade in der Offensivreihe, dass die individuell vorhanden ist, davon kann man ausgehen. Das wird sich schon irgendwann zurechtlaufen. Wie sich das dann letztendlich im Saisonverlauf punktemäßig darstellt, wird man sehen. Aber wie gesagt, ich möchte da gerne Julian Green zitieren da. Zweifacher Torvorlagen. Torvorlagengeber von Greuther Fürth. Beim 5:0 kannte er sich gegen Paderborn.
Ja.
Da kann man mal wieder sehen, was ich für eine glorreiche Expertise ich hier abliefer, die hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche auf Platz 3 möglicherweise eingestuft.
Ja, ich sag mal nicht, was ich gesagt habe.
So, egal, da machen wir mal Schwamm drüber, haben es nie gewesen, diese Folge.
Ist
gab's nicht.
Ja auch nur ein Spiel, ne?
Ja, genau. Aber das Interessante dabei ist eben, da denkst du natürlich, die Abteilung Attacke, die haben in der Vorbereitung 28 Tore in 6 Testspielen geschossen, 4 davon gegen Liverpool und legen jetzt am ersten Spieltag 5 nach. Da kann man schon sagen, das ist schon ein Fund, diese Offensive da mit Branimir Gota als kompletten Unterschiedsspieler.
Gota hatten wir schon vor der letzten Saison gesagt, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass der in der zweiten Liga bei Fürth bleibt. Ne? Und jetzt ist er immer noch da.
Ja, und Julian Green eben auch gehört eben zu dieser Abteilung Attacke dazu, aber der sagt eben nach dem Spiel gegen Paderborn, es geht in dieser Liga darum, dass du gut verteidigst. Wenn dir das gelingt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du was mitnimmst. Ja, nun sind das jetzt keine Worte irgendwie oder Sätze, die, sag ich mal, ganz neuen fußballphilosophischen Anstrich haben, aber die verlieren deshalb nicht an Gültigkeit und an Bedeutung. Die Basis ist hinten und ich sag dir, wenn sich das tatsächlich beweisen sollte, was sich jetzt in Braunschweig angedeutet hat, dann werden wir eine schöne Saison erleben. Dieses Spiel Braunschweig gegen Holstein war sicherlich der Gegenentwurf zum Auftaktspiel HSV gegen Schalke.
Ja, was aber für ein Spiel.
Aber ich bin mir jetzt nicht so ganz so sicher, ob HSV gegen Schalke jetzt, sag ich mal, wie soll ich das formulieren, irgendwie, ohne jemanden zu nahe zu treten. Ich glaube nicht, dass das das erfolgreiche Geschäftsmodell auf dem Rasen ist für eine ganze Saison. Das wage ich mal zu bezweifeln. Schalke mit 5 Gegentoren sowieso nicht. Na, das passierte dann auch nach einer gelb-roten Karte gegen Cissé. Da hat der Trainer hinterher gesagt, hätte ich vielleicht doch nicht den nehmen sollen, sondern lieber Matriciani, den etwas erprobteren statt des jungen Spielers. Gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Das war natürlich ein irres Spektakel, aber HSV-Deckung, weiß nicht, fand ich jetzt nicht so gut irgendwo, und Schalke-Deckung in den entscheidenden Momenten auch nicht, ne? Da war denn Düsseldorf gegen Hertha am Samstagabend schon mal wieder eine andere Nummer. Das war jetzt auch nicht Spektakel. Da sind dann zwei Abwehrreihen aufeinander getroffen und also Düsseldorf, jetzt ist Hertha vielleicht nicht vergleichbar mit Braunschweig, wird sich noch zeigen. Ich will den Braunschweigern auch nicht zu nahe treten. Aber Hertha war ein bisschen mutiger nach vorne, hatte auch, glaube ich, mehr Spielanteile. Aber Düsseldorf gnadenlos effektiv, ne? 3 Chancen, ein Tor, eine Riesenchance davon, Torschützen Ginczek, die er auslässt. So, am Ende steht ein 1-0, ne?
Ja.
So, bitte.
Ja.
Und nun kommst du.
Nun komme ich. Ich habe gerade so, während du so erzählst, überlegt, dass einfach, also dieses Auftaktspiel am Freitagabend war allerbeste Werbung für die zweite Liga, für den neutralen Beobachter. Ne? Also was für ein Spiel.
Ja.
Eröffnung der Saison mit zwei so großen Namen wie Schalke und Hamburg vor 60.000 im ausverkauften Stadion, Flutlicht, 8 Tore hin und her, auch Führungswechsel und so weiter, intensives Spiel. Auch da längst nicht alles richtig gelaufen und so, aber trotzdem fantastisches Auftaktspiel. Und irgendwie hat jedes Spiel so seine eigene Geschichte schon wieder erzählt. Also Elversberg hat einen wunderbaren Auftakt hingelegt, einen Punkt abgeknöpft.
Muss bei Hannover. Und wir rätseln letzte Woche noch, warum das in Hannover so ganz ruhig ist alles und denken noch, oh, was da wohl kommt. Naja, normalerweise hätten die haushoch als Verlierer vom eigenen Rasen schleichen müssen.
Ja. Genau, dann hast du St. Pauli mit einem Auftakt am Betzenberg, effektiv, wo man sich auch Schöneres vorstellen kann, sehr effektiv gelöst mit Elias Saar zum Beispiel, der auch aus der Regionalliga im vergangenen Jahr erst gekommen ist.
Starke Deckung, effektiv vorne, ne?
Ja, genau so. Dann Hauke Wahl eingewechselt, also du hast doch überall mittlerweile irgendwie Ex-Kieler, wo du nochmal ein Auge hinwirfst, ne? Bei St. Pauli Hauke Wahl dann eingewechselt, für den, wie wir es letzte Woche ja auch schon vermutet haben, aktuell kein Platz in der Startformation ist.
Mhm.
Dann hast du Fabian Reese bei Hertha BSC, der offensichtlich als Neuzugang sofort die Führungsrolle auf dem Platz inne hat, an dem sich jeder irgendwie versucht hochzuziehen, also mal abgesehen von Richter vielleicht, aber ansonsten schon angefangen zu pushen, hat auch gute Ansätze gehabt, ein Konter ein bisschen schlecht ausgespielt, da hätte Hertha durchaus dann ein Tor machen können.
Sie haben ihn auch dann ab und zu mal übersehen, ne?
Ja.
Also ich glaube, wenn sie ihn angespielt hätten in bestimmten Kontersituationen, glaube ich, hätte er noch mehr dabei rausspringen können. Und er hat natürlich ein bisschen Aktien an dem Düsseldorfer Führungstor, weil er die Flanke da von Zimmermann auf Ginczek nicht verhindert hat.
Ja,
ne? Aber gut, passiert halt, ne?
Genau, aber ich fand auch also faszinierend zu sehen, klar, diese Mannschaft ist nicht vergleichbar mit dem, was letztes Jahr in der Bundesliga aufgelaufen ist, und trotzdem hätte ich jetzt nicht sofort unterschrieben, dass er von Anfang an da Leadership-Qualitäten irgendwie bringt.
Mhm.
Also höchst interessante zweite Liga schon am ersten Wochenende, finde ich. Und damit führt, die waren ja nun, ich glaube, 81 Minuten in Überzahl oder so. Ich glaube, 8. Minute war der Platzverweis für Paderborn. Hat sich Paderborn natürlich auch anders vorgestellt da. Da lief das dann ein bisschen anders als bei Holstein, ne? Die haben relativ schnell 2 Tore gemacht. Damit war das Ding eigentlich gegessen. Und dann haben sie halt, wie du sagst, hinten konsequent verteidigt und vorne einfach weitergemacht.
Mhm.
Aber das wird für das kommende Wochenende, Sonnabend, um genau zu sein, 13 Uhr Holsteinstadion, das wird interessant.
Das ist dann
ein Gradmesser, ein kleiner.
Genau, gerade was die Defensive dann anbelangt, ne? Nun, dann müssen unsere Youngster und im Verbund mit den Routiniers, die dann defensiv zu Werke gehen, können sie es mal beweisen, ne? Denn eins kann man sich sicher sein, ob die Fürther wieder 5 Tore schießen, das weiß man nicht, aber eins kann man sicher sein, der Ball wird schnell, flott und gefährlich nach vorne gebracht und da wird der Gegner wird sich Chancen kreieren. Wie viele, das hängt dann von der Holstein-Deckung an und das danach sind wir dann auch in dem Punkt schlauer, weil dann haben wir wahrscheinlich eine der torungefährlichsten Mannschaften der Liga gesehen, auch wenn es erst der erste Spieltag war und eine der torgefährlichsten Mannschaften der Liga gesehen. Das war Fürth schon letzte Saison mit gutem Kombinationsspiel. Da waren die bloß im Abschluss teilweise ein bisschen holprig. Mhm. Und jetzt, wenn das ja jetzt flutscht, dann das ist der richtige Ausdruck, ein richtiger Gradmesser. Auch übrigens für Bamuaka Simakala, unseren hoffentlich bald als Unterschiedsspieler zu erkennenden Neuzugang aus Osnabrück. Es ist natürlich immer, liegt immer im Auge des Betrachters. Ich sehe bei dem viele, also einige Kritiker haben ihn oder einige Beobachter haben ihn sehr gut gesehen in Braunschweig, teilweise sogar als besten Mann der Kieler. Ich bin da anderer Auffassung. Mhm. Ich sehe bei ihm wirklich sehr, sehr gute Anlagen und da kann sich ganz was Zauberhaftes entwickeln. Aber im Gegensatz beispielsweise zu Maschino, der sich dann im Laufe des Spiels, wie erwähnt, an die Geflogenheiten gewöhnt hat, dann seine Qualitäten schon mal angedeutet hat, dann sogar schon mal aus Abseitsposition getroffen hat, hat Simakala genau einen Freistoß gut aufs gegnerische Tor geschossen. 9 Ecken dagegen waren, nun liegt es nicht nur am Eckenschütz, das muss man auch immer klar sagen, 9 Ecken von ihm waren samt und sonders ungefährlich. Passquote 39%, Zweikampfquote, glaube ich, 29%. Mhm. Nun sind Zahlen, diese statistischen Daten nicht immer hundertprozentig aussagekräftig, aber es bestärkt, hat halt, diese Zahlen bestärken halt meinen Eindruck. Er muss sich ein bisschen was abgewöhnen. Das heißt also, den Ball anzunehmen, sich drehen zu wollen und ein bisschen ein Solotänzchen aufzuführen, das wird in dieser Liga nicht gelingen oder nur höchst selten gelingen. Es könnte sogar so sein, dass ihn seine Spielweise, wenn er die nicht ein bisschen modifiziert, dass sie ihm auch Schmerzen bereiten wird in dieser Liga. Weil wenn die robusten Kollegen da kommen aus der gegnerischen Defensivabteilung, die gucken sich das genau einmal an, wenn er den dann schlank umdribbelt hat oder sowas mit einer Ballannahme. Und beim nächsten Mal gibt's einen zwischen die Gräten. Ne? Das ist einfach so in dieser Betonliga, wenn man sie als solche bezeichnen soll. Und er wäre schlau beraten, im eigenen Interesse als auch im Interesse seiner Mitspieler, die Kugel nicht immer mit einer eleganten Bewegung den Ball sauber anzunehmen, dann mit einer eleganten Bewegung den Gegner umkurven zu wollen, sondern manchmal ist es auch ratsam, einfach den Ball mal klatschen zu lassen. Damit bringt man ein neues Element in sein Spiel ein und entgeht auch gewissen Gefahrenmomenten für sich selbst. Also ich glaube, da ist noch Luft nach oben, ganz gewaltig. Und ich fand ihn jetzt im Braunschweig nicht so gut, wie ihn andere gesehen haben. Denke aber, dass er wirklich so gute Ansätze hat, dass er richtig, richtig viel Spaß bereiten kann in Kiel.
Ja, ich glaube, er ist auch einer der Kandidaten, an die Marcel Rapp gedacht hat, als er sagte, uns ist gezeigt worden, was zweite Liga bedeutet. Dass nämlich genau diese Momente, die du vielleicht so noch nicht gewohnt bist, denn es waren ja einige in der Anfangsformation, die noch nicht in der zweiten Liga aufgelaufen waren. Also sehr junge Mannschaft, sehr unerfahrene Mannschaft dann in Teilen in diesem Punkt. Und was ja auch der Umkehrschluss sozusagen ist, wenn man sieht, welche jungen Spieler eine Chance bekommen haben, also Sterner, Rothe, Rothe ist relativ alternativlos im Moment, würde ich sagen, aber kleine Bekel in der Innenverteidigung, dann auch in der Offensive, dann eher jüngere Leute, Remberg ist noch angewechselt worden und so weiter. Ein Fiete Arp zum Beispiel oder ein Joshua Mees waren gar nicht im Kader. Mhm. Also dieser Kieler Kader scheint sehr breit und auch wirklich auf annähernd vergleichbarem Niveau wahrscheinlich besetzt zu sein, dass es schon gleich am ersten Spieltag mit diesen beiden zum Beispiel echte Härtefälle gab. Ne?
Ja, das stimmt. Mir fällt noch ein zu Simakala, man muss natürlich ehrlichkeitshalber sagen, dass seine Spielweise dann natürlich auch die gelb-rote Karte provoziert hat, weil das Foul an ihm hat zu dem Platzverweis geführt. Trotzdem. Also das ist, es bleibt spannend. Auch mit den Personalien, die du eben aufgezählt hast. Joshua Mees beispielsweise wird sicherlich demnächst wieder im Kader sein. Kannst du immer gebrauchen als Joker für vorderste Front und mit seiner unberechenbaren Art und Weise zu spielen. Also das ist, bleibt schon spannend und dieser 1-0-Sieg, nochmal um auf den Eingang zurückzukommen, der stärkt die Brust und du gehst ins nächste Spiel völlig anders. Das ist einfach so, ne? Also stell dir mal vor, du spielst jetzt, verlierst in Braunschweig, das ist ganz schlecht. Mhm. Aber selbst beim Unentschieden hätte man gesagt, na gut, muss nach vorne, müssen wir ein bisschen mehr entwickeln und bla bla bla. Aber insgeheim bleibt ein Riesenstück Enttäuschung,
ja,
dass du zwei Punkte liegen gelassen
hast. Vor allen Dingen mit 40 Minuten in Überzahl so, dann, ne?
Und so, genau. So sagst du, gut, ja. Wir haben geduldig gespielt. Uwe Stöber, Sportchef, hat mir gesagt, da wird denn Beharrlichkeit und Geduld wird dann auch irgendwann belohnt. Da kommt irgendwann eine Szene, wo du denn, da musst du denn da sein, das haben wir gemacht. Aber natürlich hat er auch gesagt, dass da eine Menge noch gerade mit Ball, mit der Arbeit, mit dem Ball zu verbessern gibt oder sowas. Und aber auch er, hat er auch gesagt, also dass die Braunschweiger nicht einen ernsthaften Konter hatten in Unterzahl, ne, was sonst bei eigentlich die Regel ist, dass sie mindestens ein, zweimal noch gefährlich vors Tor kommen. Ne, das fand er eben auch gut. Und sinnigerweise war die einzige knifflige Situation, die Holstein dann nach dem Feldverweis danach zu überstehen hatte, war nach der 1-0 Führung, als kurzfristig aufgrund der Freude, der Euphorie wohl ein bisschen Unordnung war, ja, und so ein Zupfer von Karl Johansson da fast noch zum Elfmeter geführt hätte. Das wäre dann natürlich sehr, sehr ärgerlich gewesen, aber Gott sei Dank hatte der liebe Fußballgott an diesem Sonntagnachmittag dann mal ein Einsehen, hat gesagt, nee, komm, lass stecken hier, lass die Störche mal heute gewinnen. Na, dann freuen wir uns alle und alles ist gut, ne? Und so muss es auch sein. Also frag mal nach in Nürnberg oder sowas.
Ja.
Also ganz ehrlich, oder wie gesagt in Paderborn, da, also die hätten dann mit ähnlichen Spielweisen sehr gerne 3 Punkte aus Rostock beziehungsweise aus Fürth mitgenommen.
Ja, absolut. Ne? Absolut. Und so kannst du halt auch mit einer gewissen Portion Gelassenheit eben darüber sprechen, was alles noch nicht so funktioniert hat, weil eben das Ergebnis am Ende stimmt. Ne? Also Ansätze waren gut, aber klar muss da noch mehr Durchschlagskraft kommen.
Ja.
Da muss dann, du hast es auch schon mal angesprochen, es müssen mehr Bälle in die Tiefe kommen, es muss schneller vertikal gespielt werden, vor allen Dingen gegen eine Mannschaft in Unterzahl, wobei die natürlich wirklich extrem tief standen.
Ja, da war nicht
und die
viel
Räume,
Tiefe, viel Tiefe war nicht möglich.
Geht nicht, ne? In den Situationen, wo es dann geht, hat man das auch schon so, kenne ich noch so ein bisschen aus der letzten Saison, so von meinem Eindruck, dass man so denkt, so jetzt tut sich kurze Lücke auf und spielen sie doch schon wieder quer irgendwie, was dann ja auch die sichere und bodenständige Variante ist, die auch nicht grundsätzlich verkehrt ist.
Nee.
Und trotzdem da dann den Moment zu finden, diese Entscheidung zu treffen, eben das Risiko auch einzugehen, das lässt sich natürlich auch viel leichter tun, wenn du weißt, dass deine Konterabsicherung funktioniert. Was sie offensichtlich getan
hat. Der Ansatz vor dieser Saison war ja ein anderer, ne? Als er dann in der Realität in der zweiten Halbzeit in Braunschweig als die Realität abgebildet hat. Das war ja ein anderer Ansatz. Der Ansatz war, die Gegentorflut einzudämmen. 61 Buden, die man kassiert hat, das ist, haben wir ja schon zigmal drüber gesprochen, das ist ja Abstiegskandidat Nummer 1 normalerweise. So, das einzudämmen ist mal Priorität Nummer 1. Dann hat man eine individuelle Qualität in vorderster Front, die irgendwann auch zum Tragen kommen wird, je öfter sie zusammenspielen, die Kollegen. So, wenn aber Priorität 1 funktioniert, wenigstens deutlich besser funktioniert als in der letzten Saison, dann bin ich ja schon ganz weit vorne.
Ja.
Dann bin ich ja schon ganz weit vorne und das scheint, hat sich ja abgezeichnet, abgesehen, wie gesagt, von den ersten 15, 20 Minuten, dass sich da was entwickeln könnte in dieser Hinsicht. Vor der neuen und alten Nummer 1 Thomas Dehne, der ist am Samstag vor der Abreise nach Braunschweig, hat der Trainerstab die Entscheidung da vor der Mannschaft bekannt gegeben. Timon Weiner spielt im Pokal, also wie immer dann mit der Nummer 1 und 2. Und da zeichnet sich etwas ab. Also ich würde mich gewaltig täuschen müssen irgendwo. Kann natürlich nächsten Samstag sein gegen Fürth, dass der Laden auseinanderknallt irgendwo, ne? Selbst dann würde ich nicht davon abgehen, weil das kann am Anfang der Saison immer noch mal passieren. Aber ich finde diese junge Boyband um den alten Chefdirigenten, vergleichsweise alten Chefdirigenten Karl Johansson.
29.
Karl Johansson finde ich ja irgendwie, den finde ich ja nicht nur vom Namen nach cool, ne? Sondern wirklich, der hat es ja auch gezeigt jetzt schon, in den Testspielen, aber auch jetzt in Braunschweig. Dann geht der mal dazwischen, ne? Und dann ist er mal mit dem Kopf da. Natürlich ist er dann auch mal zu spät mit dem Kopf da. Gerade am Anfang des Zusammenspiels haben sie gesagt, damit mit Patrick Eras, der dann eingerückt ist, sollte sicherlich dafür dienen oder dazu dienen, um die gegnerische mögliche Kopfballgefahr zu minimieren. Das hat aber das Zusammenspiel hat nicht immer so wunderbar funktioniert, fand ich. Möglicherweise auch ein Grund, warum der Trainer dann eine Halbzeit Patrick Eras ausgewechselt hat. Für mich ist Johansen der zentrale Verteidiger, an dem sich die Jungen alle aufrichten können, weil den scheint ja irgendwie von seiner ganzen Körpersprache und von seinem Erscheinungsbild, den scheint ja wenig zu erschüttern zu können.
Der hat einfach Bock, ne?
Ja, wirklich.
Der hat einfach Bock.
Ja. Gegner wegmachen.
Ja, das hat man von Anfang an. Ja. Ja, einfach Bock, zweite Liga, bisschen malochen.
So ist es.
Bisschen dagegen arbeiten.
Ja, und schön hier und da und auch mal eine Grätsche auspacken und so. Und das ist ja für mich als, wie soll ich sagen, ich bin da ja ein bisschen oldschool oder sowas, da was so Fußballphilosophie anbelangt, ist das für mich herrlich, so ein Spieler. Ne? Dem verzeiht man dann auch, dem werden auch Fehler unterlaufen. Ja, und nutzt ja nichts, und da laufen ja jedem, ne? Ja. Irgendwo. Aber der ist so für mich das Signal für das, was ich mir von Deckung vorstelle, irgendwo von Abwehrarbeit.
Siehst du. Haben die Störche doch mindestens einen schon mal sehr glücklich gemacht.
Wir haben ja auch schon in der Vorbereitungsphase davon gesprochen, da dass dieser Kader die Fantasie anregt und Braunschweig war jetzt. Achso, deshalb bin ich darauf gekommen. Der Ansatz war ja, als erstes diese Gegentorflut zu minimieren. Ja. Es war bestimmt nicht in der Vorbereitung jetzt mal eine Überlegung, wie spiele ich 40 Minuten Überzahl gegen eine Betonabwehr. Ich glaube, das ist ein neues Aufgabenfeld, eine neue Challenge gewesen, der die neu formierten Störche in dieser Situation wahrscheinlich teilweise auch echt überfordert hat. Ja. Ne? Also was machen wir denn jetzt, um Gottes Willen? Und wenn da jetzt keiner einen Geistesblitz hat in dem Moment, dann sieht das eben halt so aus, wie es aussieht, ne? Und da mache ich denen aber jetzt keinen überdimensionierten Vorwurf.
Und Braunschweig ist auch keine Gurkentruppe, also die haben das auch schon kompakt gemacht, ne? Muss man auch dazu sagen, das spielte beides ein bisschen ineinander. Also insofern,
Wie Braunschweig aber die nötigen Punkte eintüten möchte.
Ja, das ist allerdings tatsächlich schwierig, denn da hat man ja auch ganz deutlich jetzt zum Beispiel gesehen, wie sehr Emanuel Ferrei dieser Mannschaft fehlt, ne? An alles, was Umschalten angeht oder was auch mal Ball halten im Mittelfeld angeht und so. Also da weiß ich nicht, ob die ewigen Dekalis dieser Welt dagegen halten können. Also
befürchte, es wird schwierig irgendwo. Das befürchte ich mal. Und Ferrei hat ja, glaube ich, beim HSV, um da nochmal drauf zurückzukommen, ja auch gleich einen riesen Einstand gehabt. Also zusammen mit Benesch, den wir ja hier aus Kiel auch noch kennen von seiner Leihzeit hier. Und einem überragenden Glatze. Das war allerdings ohne Wenn und Aber eine glatte Eins. Überragend. Zweikampfführung, Torgefahr, Torvorbereitung, Tempo. Es war einfach, absolut erstiger Reif.
Ja.
Und ohne Wenn und Aber. Und wenn dieses Trio da in Assistenz dann meinetwegen von den Kollegen auf den Außenbahnen, wer auch immer dann da spielen mag, ne, dann kannst du ja vielleicht auch eine miese Deckung leisten. Ne? Aber ich befürchte, solche Leistungen lassen sich nicht über 34 Spieltage konservieren.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Na, also da
tatsächlich auch nicht.
Deshalb bin ich da ja noch ein bisschen reservierter in den, wie gesagt, das für ein Auftaktspiel mehr Werbung kannst du nicht machen. Das geht einfach nicht. Aber und die Leute sollen auch euphorisiert sein. Das Stadion hat ja gebebt, das Volksparkstadion. Alles zu gönnen, alles schön, alles gut.
Ja.
Aber die Saison dauert 34 Spieltage und das kommen Spiele in Elversberg und jetzt kommt das nächste Spiel, wo muss der HSV, ich weiß gar nicht, ich glaube nach zum KSC oder wo müssen die hin? Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, muss ich mal eben gucken. Wo müssen denn die überhaupt hin? Wo sollen die denn überhaupt aufschlagen? Mal eben schauen. Ja, sag ich ja, beim KSC.
Ja,
ja, das ist auch gleich das schöne Prüfung.
Genau,
auch eine Prüfung. Im neuen Wildpark.
Ja.
Also da die 3-2 gewonnen in Osnabrück. Aslan bei Osnabrück allerdings auch erst. Der Magdeburg, jetzt komme ich schon ganz durcheinander. Ja. Die haben ja auch nur 1-1 gespielt in Wiesbaden. Der Amo Aslan da auch nur spät eingewechselt worden.
Ich sag ja, überall sind die Kieler verstreut. Ja, ja, in Osnabrück ist der Kollege Vried am Start.
Das habe ich jetzt verwechselt, ja.
Wurde auch eingewechselt. Magdeburg.
Ja, ja, genau. Genau. Ja, aber in Karlsruhe zu bestehen, ist dann schon mal wieder eine andere Nummer. Das wird sich dann zeigen. Das ist schon auch gehobene zweite Liga, aber eben dann andere zweite Liga als Schalke, als Heimspiel, Saisonopener.
Ja.
Ja. Nach dem zweiten Spieltag sind wir schon wieder ein Stück schlauer. Und ganz schlau sind wir am 34. Spieltag.
Herrlich.
Das ist ja das Schöne. Ja, aber darüber lässt sich eben so wunderbar dann diskutieren.
Ja, das machen wir ja auch gerne.
Und ne? Das macht ja den Reiz der ganzen Veranstaltung aus.
Genau. Und am kommenden Wochenende hat die zweite Liga die große Fußballbühne noch für sich alleine in Deutschland zumindest. Wir dürfen gerade laufende Weltmeisterschaft nicht vergessen mit dem Gruppenspiel der deutschen Frauen morgen gegen Südkorea. Die Bundesliga steigt erst nach dem Pokal wieder ein. Das heißt, was den Ligaspielbetrieb angeht, hat die zweite Liga die Nase vorn am kommenden Wochenende. Die dritte Liga fängt mit dazu an.
Mhm.
Da wird es auch nicht uninteressant werden in der kommenden Serie mit Bielefeld etwa.
Richtig.
Fabian Klos, der da versucht, den Laden wieder empor zu hieven.
9000 Dauerkarten haben sie auf der 1 schon wieder verkauft.
Ja.
Also unglaublich, echt.
Genau. So viele sind es in Kiel nicht. Dennoch, wir haben einen guten Schnitt gehabt, Rekord in der letzten Saison mit etwas mehr als 12.000. Mhm. Mal schauen, wie viel es dann am Sonnabend werden. Wenn ihr da seid, jetzt schon mal viel Spaß. Wenn nicht oder auch parallel auf dem Smartphone gerne unseren Live-Ticker verfolgen. Wir beliefern euch natürlich da mit allem, was ihr braucht. Spielbericht, Kommentar im Anschluss an die Partie. Und nächsten Mittwoch sprechen wir dann darüber und sind wieder ein Stück schlauer. Befinden uns dann
wie das Kleeblatt auf dem Hybridrasen in Kiel klargekommen
ist. Genau, so sieht's aus. Ob da Platz ist für
Kleeblätter.
Ein gedeihendes Kleeblatt.
Genau, wir hoffen nicht.
Wir werden sehen.
Also ich glaube, dass da ein Besuch des Spiels, wenn man Zeit hat und Lust hat, also ich glaube, das könnte lohnenswert werden und unter den diversen Aspekten, die wir eben aufgezählt haben. Und
Und wir haben ja hier aktuell den klaren Wetterheimvorteil im Vergleich zum Süden der Republik mit 16 Grad und Regen.
Ist das gesaved oder was?
Das sieht so aus.
Ja, das
so aus.
Würde passen, echt.
Ja, gut, das gucken wir mal.
Und noch ein bisschen Sturm, das kann der geneigte Süddeutsche sowieso nicht so gut verkraften irgendwo. Der entwickelt zwar selber Sturm, aber wenn er dann auf Gegenwind am besten noch aus Osten trifft oder sowas, dann bläst es ihm ordentlich um die Nase und wir wollen mal sehen, ob alle Zutaten für einen Erfolg gegen den aktuellen Tabellenführer ausführt, ob der möglich ist.
So sieht's aus. Wir gucken uns das an. Ihr da draußen hoffentlich auch. Nächste Woche sprechen wir wieder drüber. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Und bleibt gesund. Macht euch schöne Fußballtage mit zweiter Liga, dritter Liga, Weltmeisterschaft, allem, was dazu gehört. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Ciao.